NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der regionale Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Katrin Pagendarm. Guten Tag. Seit einigen Tagen hängen auch in unserer Region die Wahlplakate zur Bundestagswahl. Einige davon wurden aber auch schon wieder direkt abgerissen, beschmiert oder zerstört. Das ist zum Beispiel in Lüneburg der Fall. Der Kreisverband der CDU hatte hier gestern 6 Großflächenplakate aufgestellt. 2 davon waren bereits am Abend wieder abgerissen. Diese Delikte gelten als Sachbeschädigung und sind damit Straftaten, aber das scheint die Täter nicht zu stören. Janina Possel, gibt's auch anderen Parteien außer der CDU so mit ihren Plakaten?
Also in Lüneburg selbst berichten zum Beispiel die Grünen auch von 20 bis 30 beschmierten oder beschädigten Wahlplakaten. Insbesondere am Sande, also im Stadtzentrum, werden laut Wahlkampfmanager Hübner immer wieder Wahlplakate beschädigt. Er geht davon aus, dass Leute da vielleicht abends alkoholisiert unterwegs sind, die Hemmschwelle dann sinkt und man seinen Frust an den Plakaten auslässt. In Wohngebieten werden die Plakate der Grünen eher selten beschädigt, erklärt Hübner. Andernorts, zum Beispiel in Seevetal im Kreis Harburg, da hatte die AfD ja bereits zur Europawahl darüber geklagt, dass ihre Plakate massiv beschädigt wurden. Und auch jetzt seien nach wenigen Tagen schon mehr als 100 Wahlplakate zerstört oder gestohlen worden. Die AfD will nachplakatieren und die Plakate höher hängen. Die SPD konnte heute noch keine Aussage zu Angriffen auf ihre Plakate machen. Vom Bezirksverband Hannover heißt es aber, Angriffe auf Wahlplakate haben über die Jahre zugenommen, treten regional aber sehr unterschiedlich auf.
Wie wichtig sind Wahlplakate in Zeiten sozialer Medien denn überhaupt noch?
Da sind sich CDU, Grüne, SPD und AfD einig. Die Plakate sind nach wie vor ein wichtiges Instrument im Wahlkampf. Der Lüneburger CDU-Kreisvorsitzende Petersen sagt, dass sie das effektivste Mittel sind, um überhaupt auf die Wahl hinzuweisen. Und sie seien eben nicht zu übersehen. Der SPD-Bezirksverband Hannover sagt, Plakate erreichen viele Menschen. Und das hebt auch die Wissenschaft hervor. Kommunikationsprofessor Eurock von der Ostfalia Hochschule sagt, dass Plakate das beste Mittel sind, um die breite Masse anzusprechen.
Informationen von Janina Possel. Es gibt wohl keine Verwaltung in Deutschland, die nicht von sich sagt, dass sie moderner, schlanker und effizienter werden will. Doch die einzige, die komplett auf Akten verzichtet und auf papierlos setzt, liegt mitten bei uns in der Region. In Soltau hat man bereits Mitte der 90er Jahre angefangen, alte Dokumente zu digitalisieren. Rund 300 Terabyte Daten mit etwa 2 Millionen Verwaltungsdokumenten liegen vor. Nicht nur die Mitarbeiter der Verwaltung profitieren davon, sondern auch die Bürger, denn sie können mittlerweile rund 470 Dienste digital nutzen. Jon Mendrala, ist Soltau damit so etwas wie ein KI-Vorreiter?
Soltau selber sagt, wir sind bundesweit die erste Kommune, die KI nutzt, und zwar seit bereits 2 Jahren. Das technische Helferlein heißt in Soltau Sophia, bedeutet Soltau findet immer alles. Sophia ist ein Werkzeug von ChatGPT und soll die Mitarbeitenden bei Recherchen entlasten. Rund 470 Dienste bietet die Stadt mittlerweile digital an. 2 Millionen Akten und Dokumente hat sie dafür digital erfasst. Darin enthalten sämtliche Unterlagen ab 1946, die von Verwaltung und Stadtrat verfasst wurden. Das macht eine gigantische Datenmenge von rund 300 Terabyte. Aber mit Sophia ist die Stadt erstmals in der Lage, die Akten nicht nur zu finden und zu bearbeiten, sondern sie auch in Sekundenschnelle zu durchsuchen und nach Themen zusammenzufassen oder auswerten zu lassen.
Und wie sieht es in der übrigen Region aus? Nutzen auch andere Kommunen bereits künstliche Intelligenz für die Verwaltungsarbeit?
Einige Städte wie zum Beispiel Zeven prüfen derzeit noch den Einsatz von KI oder sind in der ersten Testphase. In Winsen und Stade wird sie bisher nur in speziellen Bereichen genutzt. In Buxtehude geht man schon einen Schritt weiter. Hier nutzt man bereits unter anderem Texterkennungssoftware im Dokumentenmanagement. In Lüneburg wird KI bereits genutzt, um Ratssitzungen zusammenzufassen. Im Bereich Straßen- und Brückenbau können die Mitarbeitenden den Zustand der Straßen dank KI per Smartphone erfassen. Lüneburg hofft so, die Straßen besser in Schuss halten zu können, weil Probleme eher erkannt werden können. Walsrode und Buchholz nutzen derzeit noch keine künstliche Intelligenz.
Informationen von Jon Mendrala. Die Lüneburger Altstadt ist eine Perle. Wer hier durch die engen Gassen spaziert, fühlt sich an vielen Stellen ins Mittelalter zurückversetzt. 7 Millionen Tagestouristen pro Jahr lieben das einzigartige Flair. Doch was viele nicht wissen, diese Altstadt wäre beinahe der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Denn in den 1970er Jahren herrschte ein anderer Zeitgeist. Die Stadt wollte die baufälligen Häuser abreißen und moderne Häuser hinstellen. Verhindert hat das der Arbeitskreis Lüneburger Altstadt. Und der feiert derzeit sein 50-jähriges Bestehen.
Der Schlüssel, der die massive Holztüre aufschließt, ist gut und gerne 15 cm lang. Die Türe führt zu einem mittelalterlichen Gewölbe, ganz in der Nähe der Michaeliskirche. Hier hat der Arbeitskreis Lüneburger Altstadt, kurz ALA, sein Lager. Auf langen Regalen liegen gut sortiert historische Backsteine. Alte Gebäude erhalten und möglichst originalgetreu restaurieren. Das ist das Ziel des ALA, sagt Rainer Nettwall vom Vorstand.
Wenn also wieder Leute Häuser kaufen und denkmalgeschützte Steine brauchen, Fenster brauchen, Türen brauchen, dann kommen sie hierher und gucken, ob sie hier was finden.
Heute gibt es ein Bewusstsein für den Wert historischer Gebäude. Das war nicht immer so, sagt Inga Weiten. Sie ist seit 40 Jahren beim ALA dabei.
In Lüneburg wurde im Krieg fast nichts zerstört. Aber dann so in den 60er, 70er Jahren, dann als man Geld hatte, die alten Häuser müssen alle weg und da kommt was Neues hin.
Der Erste, der sich gegen den Abriss der historischen Häuser stemmte, war der Lüneburger Kurt Pomp. Er hat sich in den 1970er Jahren ein baufälliges Haus in der Altstadt gekauft, liebevoll restauriert und Mitstreiter gesucht, es ihm gleich zu tun. Der Beginn des Vereins ALA. Pomp ist im vergangenen Jahr im Alter von 89 Jahren gestorben. Die nächste Generation hat das Ruder übernommen. Knapp 600 Mitglieder zählt der Verein heute. Der ALA setzt sich auch dafür ein, dass in den restaurierten Altstadthäusern nicht nur Ferienwohnungen entstehen. Die Mitglieder wollen, dass die Altstadthäuser dauerhaft bewohnt werden. Wer ein Altstadthaus renoviert, bekommt deswegen Unterstützung vom ALA. Die Mitglieder geben Tipps, stellen historische Baumaterialien aus ihrem Lager zur Verfügung oder geben Geld.
Katrin Schwier berichtete. Und das war heute auch noch interessant. Die Naturschutzstiftung Landkreis Uelzen lobt in diesem Jahr erstmals einen Naturschutzpreis aus. Mit dem Preis sollen Menschen gewürdigt werden, die sich im Landkreis Uelzen für Natur- und Umweltschutz engagieren. So könne man zum Beispiel Blühflächen anlegen oder es können Nisthilfen oder Überwinterungsquartiere gebaut werden. Der kleine Beitrag einer Kita habe die gleichen Chancen wie ein größeres Projekt eines Naturschutzverbandes. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende März, so die Naturschutzstiftung. Das geplante Museum über die Architektur des Künstlers Hundertwasser im Uelzener Bahnhof könnte im August eröffnet werden. Der Verein Hundertwasser Bahnhof hält den Monat für besonders geeignet, weil dann wegen der Generalsanierung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg Züge über Uelzen umgeleitet werden und dementsprechend auch mehr Menschen auf dem Bahnhof umsteigen. Der Uelzener Bahnhof wurde vor 25 Jahren zur Expo durch den österreichischen Künstler umgestaltet. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht einzelne Schauer, teils auch als Schnee bei Tiefstwerten von 0 Grad in Bad Bevensen. Morgen lange Zeit trocken, auch mit Sonne bei Höchstwerten bis 5 Grad in Tostedt. Das war der regionale Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Katrin Pagendamm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und regionale Nachrichten wieder morgen früh ab 6:30 Uhr oder im Internet unter ndr.de.